Der Gast aus 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden.
Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, Der Gast aus 307. Heute bei mir zu Gast Christian Halper. Er ist eine faszinierende Person, ein inspirierender Unternehmer und ein wunderbarer Mensch. Christian ist Multimillionär, Gastronom, Vegetarier und Nachrichtentechniker. Der esoterische Querdenker redet lieber leise über Geist und Seele als polternd über die Millionen auf seinem Bankkonto. Sein vegetarischer Gourmet-Tempel Tian in Wien und in München schmückt ein Michelin-Stern und nur 4 Restaurants weltweit können auf diesem Niveau mithalten. Ich habe mich mit Christian über den sechsten Sinn, Klimaschutz, CO2-Ausstoß, vegane Küche und Bitcoins unterhalten. Viel Spaß, der Gast aus 307.
Auf geht's zu einem neuen Abenteuer.
Da bin ich auf diese Idee mit diesen 7 Geschenken gekommen, die man eigentlich sich gönnt, wenn man vegetarisch oder vegan isst. Und zwar das erste Geschenk ist, es schmeckt einfach gut. Einfach nur aus Genusses willen. Das zweite ist das Thema Wohlfühlen. Der Genuss ist das, was ich habe, wenn ich es esse. Aber was ist danach? Oder auch im höheren Lebensalter einen besseren Lebensstandard habe.
Hey, ich freue mich sehr, mit dir zu plaudern. Danke für deine Zeit.
Gerne.
Christian, jetzt habe ich über dich, über deine Person so viel recherchiert und es geht mir das Herz auf mit so vielen fantastischen Werten, die ein Mann wie du mit sich bringt. Und nicht nur in der Vergangenheit, sondern vor allem, wie du jetzt bist, wer du bist, für was du stehst und wie du lebst. Und da geht es über den Superfund, über Sterneküche, vegan, den du salonfähig gemacht hast, bis aber hin zu den sechsten Sinn, die Chakren, Astrologie und vor allem, was mich auch sehr berührt, ist dein Klimaschutz und dein Einsatz für unser nachhaltiges Leben. Wie beschreibst du dich selber oder was sind da deine wichtigen Werte oder deine wichtigen Angaben von deiner Person aus?
Ja, gute Frage. Also ich habe in meinem Leben immer wieder neue Dinge entdeckt. Sagen wir so, ich war offen für Neues und habe dabei manche Dinge entdeckt, die weniger interessant sind und manche Dinge, die interessant sind. Und von den Dingen, die ich neu entdeckt habe, die interessant waren, waren einige Sachen dabei, wo ich gemerkt habe, das habe ich jetzt zwar erkannt, dass das was Tolles ist, was Wertvolles, was Spannendes, was mich begeistert und fasziniert, aber dass das nicht unbedingt allgemein verbreitet ist. Und klar, nicht jeden interessiert das Gleiche einerseits, aber andererseits gibt es da Themen darunter, über die ich gestolpert bin, wo ich mir gedacht habe, na, eigentlich, das ist doch etwas, das ist für alle relevant und für alle interessant. Wieso hat das sich noch nicht mehr verbreitet? Und diese, sagen wir so, diese Themen, die mir da aufgefallen sind, das sind einfach im Laufe der Zeit immer mehr geworden. Und so hat sich einfach viel gesammelt. Und diese Themen, die du aufgezählt hast, die würde ich da alle dazu zählen. Darüber hinaus gibt es noch ein paar mehr Themen.
Ja, ich glaube, das ja eben. Wahrscheinlich habe ich nur einen kleinen Teil aufgezählt. Hat es bei dir auch einmal diesen Moment gegeben? Ich sage jetzt aber so. In der jetzigen Zeit, glaube ich, gibt es ganz, ganz viele Menschen, junge Menschen, aber auch ältere Menschen, die jetzt in dieser Zeit überlegen, bin ich glücklich, bin ich zufrieden, habe ich den richtigen Job, sollte ich aus den Fußstapfen raustreten, sollte ich einen neuen Weg gehen, kann ich das? Du hast es gemacht, du hast es vorgelebt. Was ist dir damals passiert, beziehungsweise was würdest du Menschen heute draußen mitgeben?
Also, Ich glaube, die Frage, sich zu stellen, ob man eh am richtigen Weg ist oder ob man vielleicht eine Richtungsänderung einschlagen sollte, ist ganz gut, sich ab und zu stellen. Also kann man durchaus auch so einen Zyklus einbauen oder zumindest dann, wenn man unzufrieden ist, sich einmal diese Frage stellen. Weil natürlich, das Leben ist nicht so linear, wie wir das vielleicht manchmal glauben. Da gibt es irgendwelche unerwarteten Zwischenfälle oder tolle Begegnungen oder neue Themen tun sich auf. Und das sind immer Gelegenheiten, wo man sich die Frage stellen kann, ja, hat diese Situation jetzt, diese Einsicht, diese Begegnung irgendeinen Einfluss größerer Art auf mein Leben oder eh nicht? Und ja, wenn man da offen ist und neue Möglichkeiten dann auch sieht. Das ist nämlich der erste Schritt, dass ich mal die neuen Möglichkeiten erkenne. Dann stellt sich die Frage, ja, will ich diesen neuen Weg gehen? Will ich diese neue Möglichkeit nutzen? Oder ist das doch nicht so interessant und ich bleibe lieber bei dem, was ich kenne? Und wenn man da, sagen wir mal, ein bisschen abenteuerfreudiger ist, dann wird man sicher mehr von diesen Chancen nützen. Wobei, ich glaube, da gibt es einen optimalen Zwischenbereich. Also gar keine Chance zu nützen, halte ich für extrem. Ja, dann bleibt man immer beim Alten. Umgekehrt, jede Chance, die sich auftut, zu nützen, ist wahrscheinlich auch etwas übertrieben. Da hat man gar keine Stabilität und geht vielleicht auch zu viel Risiko ein. Aber irgendwo da dazwischen findet sich wahrscheinlich für jeden Menschen ein Optimum. Und gerade wenn man in einer Situation ist, wo man vielleicht nicht so ganz zufrieden ist mit dem, wie es gerade ist, dann ist das eine Aufforderung auch des Lebens, sich die Frage zu stellen, ja, was könnte ich denn in meinem Leben verändern, um das in die richtige Richtung zu lenken. Und das müssen nicht Entscheidungen sein, die mit großem Risiko verbunden sind. Das kann auch eine Kleinigkeit sein im Alltag, die man einbaut. Ja, irgendeine Gewohnheit, eine positive, die man macht. Oder zum Beispiel Thema Essen, dass man einfach bewusst Wert legt, dass man was Gesundes, Gewaltfreies, also vegetarisch, veganes isst. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, im Laufe des Tages Entscheidungen zu treffen und diese Chancen zu nutzen, das ist einmal der erste Schritt.
Christian, hast du Rituale, weil du sagst, am Tag, weil du dich vielleicht reflektierst und sehr auf dein Inneres auch hörst, ob es richtig oder falsch ist und das Thema angehst, gibt es bei einem Mann wie für dich auch Rituale, mit denen du deinen Tag beginnst? Ist da etwas Wichtiges dabei? Wie sieht so ein Tag, ein Ablauf deiner Welt aus?
Mehr auf diesen Spirit hin. Also ich habe jetzt kein Ritual, das ich wirklich jeden Tag, 365 Tage im Jahr mache. Aber ich habe so Abschnitte und Phasen, wo ich ganz bewusst sage, okay, und jetzt die nächste Woche oder nächste zwei Wochen mache ich jetzt meinen Tagesablauf so. Und was sich da bewährt hat bei mir, ist, dass ich den Tag einmal beginne damit, dass ich, ja, einerseits mal Wasser trinke, gutes, klares Leitungswasser oder Mineralwasser ohne Kohlensäure, einfach um das Wasser dem Körper wieder nachzufüllen, was er verloren hat in der Nacht. Das können durchaus ein, zwei Gläser sein, also so ein Viertel bis ein halber Liter Wasser. Und dann mal schauen, dass ich mich an einen ruhigen Platz setze, entweder vielleicht ein paar Yoga-Übungen mache, ein bisschen Entspannungsübungen, Atemübungen und dann verschiedene Meditationstechniken, je nachdem, welchem einem halt sympathisch ist, einfach um den Tag so aus der inneren Ruhe und Stille und Kraft heraus zu beginnen. Oft entstehen dann in dieser Meditation oder kurz danach viele gute Ideen und Gedanken. Und da habe ich auch schon dann einige Impulse, was ich zusätzlich zu den Dingen, die ich mir vorgenommen habe für den Tag, einfach noch versuche danach einzubauen oder umzusetzen. Also sprich, aus der Stille und Ruhe heraus zu starten, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Anfang.
Sehr cool, ja. Hast du das gelernt oder wie bist du dazu gekommen? Hast du einen Mentor?
Ja, ich habe Verschiedenes ausprobiert, also einfach verschiedene Anregungen mir geholt von verschiedenen Leuten und ausprobiert und gesehen, was tut mir gut, was funktioniert für mich und das dann eben beibehalten. Und bei dem habe ich gemerkt, dass ich da, wenn ich Tage auf diese Art und Weise gestartet habe, dass ich dann viel, auch der Tag war viel ruhiger, obwohl ich viel erreicht habe. Also ich war sehr effizient, aber sehr fokussiert, konzentriert in der inneren Mitte. Und im Vergleich dazu, wenn ich Tage gestartet habe mit, ja, ich muss das machen, Handy schauen, Nachrichten lesen, schnell antworten, dieses, jenes, dann habe ich mit der Hektik nicht nur den Tag gestartet, sondern oft hat dann mein ganzer Tag so ausgeschaut. Also Learning by Doing könnte man sagen, einfach ausprobieren. Und wie gesagt, ich habe nicht jeden Tag exakt das gleiche Ritual, obwohl ich mir wünschen würde, das ein bisschen kontinuierlicher zu machen. Aber der Vorteil ist, wenn man unterschiedliche Tagesabläufe hat, also speziell Tagesbeginn unterschiedlich ist, dann kann man ja im Laufe der Zeit beobachten, was funktioniert denn wie gut und was bringt welches Ergebnis.
Okay, danke. Christian, hast du auch für den Abend etwas? Wie fährst du runter? Wie begibst du dich in deinen gesunden Schlaf? Gibt es da auch etwas? Und wie geht ein Christian Halper mit seinem Partner, dem Handy, um? Ist es permanent bei dir oder schaffst du es auch, so wie du in der Früh sagst, dass in der Früh wahrscheinlich in der ersten Stunde ohne Handy dafür konzentrierst dich auf Yoga? Wie beschäftigt dich das Handy im Laufe des Tages?
Ja, also das zum ersten Teil der Frage mit dem Schluss des Tages, da ist es so ähnlich wie am Tagesanfang ganz gut, mal zur Ruhe zu kommen und vielleicht gewisse Gedankenschleifen abzuschließen, um mal zu reflektieren, was ist denn so im Laufe des Tages gut gelaufen, nicht so gut gelaufen, was können wir noch verbessern, so einen kleinen Rückblick auf den Tag zu machen und dann auch die Dinge loslassen zu können und umso entspannter und leichter dann in die Nacht zu gehen. Manchmal auch ein paar Yoga-Übungen, speziell wenn ich merke, ich habe irgendwo ein paar Verspannungen oder so, da gibt es aus einem festen Schaumstoff, so Bälle, wo man dann auch den Körper drauf rollen kann, auf den Stellen, wo es halt verspannt ist, das hilft auch ganz gut, so Faszienrollen und Faszienbälle. Aber ähnlich wie in der Früh sozusagen ein Entspannungsprogramm zur Ruhe kommen. Und zur Frage mit dem Handy, ja, also in diesen Phasen, Tagesstart, Tagesende, habe ich das Handy dann entweder nicht bei mir oder zumindest auf lautlos. Aber untertags habe ich es schon meistens bei mir, wobei ich es auch gezielt, bewusst auf lautlos stelle. Zum Beispiel, wenn ich in Meetings bin oder auch, wenn ich an irgendwas konzentriert arbeiten möchte. Also ich versuche, meinen Tagesplan so zu gestalten, wie ich es möchte und es nicht vom Handy diktieren zu lassen, weil es gibt selten irgendeinen Anruf, der so wichtig ist, dass man unbedingt sofort abheben muss. Also bei mir ist das jedenfalls so, bei anderen ist es vielleicht anders. Aber einfach zu versuchen, die Kontrolle selber zu behalten und nicht, man muss nicht immer für jeden erreichbar sein, glaube ich.
Ja, das ist ein gutes Wort und vielen Dank für deine Tipps. Vielen Dank für den Support an Easy Motion Skin. Der wunderbare Elektro-Trainingsanzug, den ich überall dabei habe, vor allem jetzt in dieser Zeit, wo die Fitnessstudios geschlossen sind, die Trainer keinen Kontakt haben, genieße ich ein Training für mich zu Hause mit Anleitung, ohne Anleitung, zum Relaxen, zum Krafttraining oder für die Ausdauer. Viel Spaß mit Easy Motion Skin. Christian, jetzt kennen dich viele in der Stadt aus der Tech-Branche, aus den Startups, aus dem Klimaschutz. Die einen wahrscheinlich aus dieser spirituellen Area mit Yoga und Astrologie. Da gibt es natürlich auch die Gastronomiebranche. Da bist du natürlich ein besonderer Stern durch dein Tian, durch das salonfähige Vegan-Restaurant, wo du natürlich vor vielen Jahren schon einmal einen großen Stern in die Esskultur gesetzt hast. Was war da dein Beweggrund, auch mit deinem Partner, beziehungsweise wie hat sich das bei dir so verändert, vegan?
Ja, also zum einen, das Tieren ist vegetarisch, also es hat einen ganz hohen veganen Anteil, aber es ist vegetarisch. Und bei mir war das so, ich habe vor rund 20 Jahren begonnen, mich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, wenn ich in sehr, sehr noblen, guten lokalen Essen war, wo es natürlich alles Mögliche zu essen gegeben hat, also auch Fleisch und Fisch, dass ich mich dann, obwohl es sehr, sehr gut geschmeckt hat, danach nicht so wohl gefühlt habe. Ich war dann müde, habe schlecht geträumt, habe auch mehr Schlaf gebraucht. Das hat mir irgendwie nicht so viel Energie gegeben, das Essen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich mich nach dem Essen nicht so wohl fühle, ja, ist das überhaupt gesund, was ich da esse? Und naja, das Thema Essen und Gesundheit ist ein großes. Da gibt es auch viele Bücher, viele Ansichten. Auf jeden Fall habe ich mich da durchgearbeitet und bin dann für mich zu der Erkenntnis gekommen, dass vegetarische Ernährung einfach gesünder ist oder sein kann, als jetzt nicht vegetarische. Und ich sage sein kann, weil wenn ich jetzt nur mehr Schokolade und Pudding esse, dann ist das auch vegetarisch, das ist aber nicht gesund. Also mit vegetarisch gesund meine ich einfach vielfältig, viel Gemüse, Obst, Nüsse, Hülsenfrüchte, Getreide, also Salate, also alles, was es so gibt. Und möglichst frisch auch natürlich. Also so wie es die Natur uns liefert, vielfältig und bunt. Dann ist es, wenn man es dann auch gut zubereitet, nicht nur sehr, sehr geschmackvoll, sondern auch gesund.
Frühstückst du? Wenn ja, Was frühstückst du und wie sieht sonst deine Lieblingsgerichte aus? Was, wenn du sagst, du könntest dir ein Frühstück, ein Mittagessen und ein Abendessen aussuchen, was sind deine drei Lieblingsgerichte?
Also wenn ich frühstücke, dann, also wenn es ein kleines Frühstück sein soll, dann gerne Fruchtsalat und veganes Joghurt dazu. Da gibt es viele gute inzwischen. Wenn es etwas Umfangreicheres sein soll, mehr im Sinne von Brunch, dann finde ich zum Beispiel so Scrambled Tofu sehr gut. Also es ist im Prinzip wie Rührei, nur eben, mit Tofu, entweder Seidentofu oder festen Tofu gemacht. Und ganz wichtig dabei, so Schwarzsalz zu verwenden, das ist Kala Namak. Das hat nämlich diesen typischen eiartigen, schwefeligen Geschmack. Also sowas zum Beispiel mit einem Butterbrot, wobei die Butter bei mir auch vegan ist inzwischen seit 2 Jahren. Ja, und dann nur einen veganen, selbstgemachten Cappuccino dazu. Das wäre so dann das üppigere Frühstück. Ja, und Mittagessen, also da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Also wenn man sich mal beginnt, mit dem Thema vegetarische und vegane Ernährung zu beschäftigen, zu Beginn denkt man vielleicht, naja, was esse ich denn dann noch, was bleibt dann über, wenn ich jetzt zum Beispiel gewohnt bin, Schnitzel mit Pommes zu essen, esse ich dann nur mehr die Pommes und vielleicht noch einen Salat? Also nein, sage ich mal, das wäre ein bisschen einseitig und sehr auch ungesund. Also gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, sei es jetzt angefangen von so Produkten wie Tempeh, kommt aus Indonesien, wird aus Sojabohnen gemacht, oder verschiedene Gemüsesorten, die man vielleicht noch gar nicht kennt.
Hast du ein Lieblingsland auch, wo du sagst, da geht dein Fokus hin? Ist es indonesisch, vietnamesisch oder wo bist du am liebsten zu Hause kulinarisch?
Also am liebsten, sage ich mal, in Europa, wobei ich die japanische Küche auch sehr toll finde und auch anderen Ländern viel abgewinnen kann, so mexikanisch finde ich auch gut. Aber ich bin doch in Europa aufgewachsen und finde also die Kräuter, die wir da haben, einfach, ja, das kennt man, das mag man. Also zum Beispiel ein Gericht, das ich von Kindheit auf sehr gerne hatte, es war Dillsoße mit Kartoffeln.
Gurken.
Oder ja, zum Beispiel ein Moussaka aus Griechenland finde ich auch sehr nett. Oder Lasagne. Übrigens, diese Sachen kann man alle super vegan machen. Also da braucht man auch kein Fleisch dazu. Und das schmeckt, wenn man es kann, auch genauso gut. Oder zum Beispiel einen griechischen Salat. Oder
also es gibt auf jeden Fall genug zum Essen. Man braucht sich keine Sorgen machen ohne Fleisch und ohne auch diese ungesunden Beilagen wie Pommes. Die Welt in vegetarischen und veganen Gesundheitsgarten, der ist unerreichbar, unergründbar, der ist so groß und vielseitig.
Absolut, ja. Also nicht nur die Speisen, die es eh schon gibt weltweit, die eben vegetarisch oder vegan schon sind, kann man auch viele Speisen, die sonst eben noch nicht vegan sind, auf eine vegane Art und Weise machen, sodass man also, wenn es gut gemacht ist, kaum einen Unterschied merkt. Und dann kann man auch viel kreative Sachen machen. Also ich muss sagen, mein Speiseplan ist, seitdem ich vegetarisch und vegan esse, viel bunter und vielfältiger geworden als davor. Hätte ich mir selbst nie gedacht. Ich habe eigentlich auch nie vorgehabt, Vegetarier zu werden. Nur ich habe dann halt gemerkt, dass ich mich einfach wohler fühle nach dem vegetarischen Essen und habe dann den Anteil Schritt für Schritt erhöht. Hat bei mir ungefähr 10 Jahre gebraucht, bis ich sozusagen vom Allesesser zum Vegetarier geworden bin. Und ich hatte es auch gar nicht geplant. Das hat sich einfach so Schritt für Schritt ergeben.
Gute Rezepte wahrscheinlich findet man in einem Kochbuch, oder? Von Paul, deinem Partner.
Zum Beispiel, ja.
Meine Mutter hat das zum Beispiel. Wenn du sonst welche Tipps hast, werde ich sie in die Shownotes reinschreiben noch für die Zuhörer, dass sie ein bisschen wissen, welche Tipps du noch gibst von Büchern, was wissenswertes ist und lehrreiches. Und du hast dir dann den Paul geholt als Partner. Er ist ein Mitarbeiter von dir oder ist es dein Partner? Weil ein salonfähiges Sternrestaurant braucht ja einmal den Creative Mind, das bist du, und dann auch ein Aushängeschild als diesen Künstler, ich meine, du bist auch Künstler, aber als Koch selber noch, oder?
Ja, also begonnen hat es sozusagen Mitarbeiter, oder Paul Mitarbeiter, und im Laufe der Zeit ist er zum Partner geworden, einfach auch durch seine Art, durch seine Begeisterung, durch sein Engagement. Und natürlich braucht es in dem Bereich besonders auch kreative Köche, die Ideen haben, was man mit den Zutaten noch alles machen kann. Und gerade was ich an Paul sehr schätze, ist, dass er auf die Qualität der Zutaten und die Herkunft der Zutaten enorm viel Wert legt und da auch sogar bereit ist, mit den Farmern gemeinsam zusammenzuarbeiten, um alte Sorten wieder auszuprobieren und ja, da wirklich sehr, sehr kreativ an der Wurzel im wahrsten Sinne des Wortes auch zu arbeiten. Und ja, und abgesehen davon kann er super kochen und seine Gerichte schauen toll aus. Also bin sehr froh, dass sich das eigentlich so früh ergeben hat. Also der Paul ist von Anfang an beim Tieren dabei gewesen.
Cool, Respekt. Tieren heißt ja auf Japanisch, glaube ich, der Himmel. Der Himmel.
Oder auf Chinesisch.
Auf Chinesisch heißt der Himmel. Die Bedeutung der Himmel nach oben, die Verbindung ins Offene, in den sechsten Sinn, in das Meer. Oder
ja, und auch so im Sinne von himmlischer Genuss, also einfach himmlischer Genuss. Das Tierenrestaurant ist erstes übrigens auch in der Himmelfortgasse.
Und weil man sich leicht fühlt, weil man ja nicht gefressen ist, wollte ich schon sagen, sondern man fühlt sich so leicht, dass man auch so in den Himmel hinauf, dass man so ein bisschen schwebt sozusagen auch, oder? Weil das ist ja auch das Schöne an dem veganen, vegetarischen.
Genau, man ist satt, aber hat kein Völlegefühl.
Also ich kenne auf jeden Fall viele, viele Freunde, die es lieben, bei dir in Wien in deine Lokalitäten zu kommen. Und ich und meine Freunde, wir sind sehr, sehr oft in München auch im Tieren. Also wir freuen uns immer, wenn irgendwo ein Laden aufsperrt und werden dich dann natürlich weiterhin besuchen. Der Beweggrund auch für andere. Was sagst du, warum sollte man und müsste man eigentlich, würde ich auch schon fast sagen, umsteigen jetzt auf vegetarisch? Was sind da die wichtigen Aspekte in puncto Klima, Tiere und Mensch?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die habe ich mir auch mal eingehend gestellt mit der Idee, wie kann ich denn eigentlich ohne irgendeinen Druck auszuüben, weil ich finde, jeder sollte frei entscheiden, was er isst. Und für mich, ja, ich mag auch alle, egal ob sie jetzt Fleisch essen, Fisch essen oder Vegetarier oder Veganer sind. Also für mich ist das kein Kriterium, ob ich jetzt einen Menschen mag oder nicht. Aber wie kann man das vermitteln? Und da bin ich auf diese Idee mit diesen 7 Geschenken gekommen, die man eigentlich sich gönnt, wenn man vegetarisch oder vegan isst. Und zwar das erste Geschenk ist, es schmeckt einfach gut. Also einfach nur, um das auszuprobieren, um neue geschmackliche Erfahrungen zu machen, würde ich mal alle einladen, unbedingt, wenn man neuen Content entdeckt, sich mal auf das Thema einzulassen und mal auszuprobieren, was da alles zu entdecken gibt. Einfach nur aus Genusses willen. Das zweite ist das Thema Wohlfühlen, weil der Genuss ist das, was ich habe, wenn ich es esse. Aber was ist danach? Ja, wie fühle ich mich eine Stunde danach? Wie fühle ich mich in der Nacht danach? Erhöht das mein Energielevel? Und da habe ich die Erfahrung gemacht, und das habe ich auch von vielen anderen gehört, dass sie sich einfach wesentlich wohler fühlen, wesentlich leistungsfähiger sind mit vegetarischem oder veganem Essen. Und das dritte ist dann der langfristige Effekt. Also wenn ich jetzt was Ungesundes esse, falle ich nicht gleich morgen tot um, auch nicht nach einer Woche. Aber wenn ich das über 10 Jahre, 20, 30 Jahre mache, dann ist es schon mit eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwelche Krankheiten bekomme. Da gibt es auch jede Menge Studien dazu. Das heißt, das ist der langfristige Effekt dieses Wohlfühlens, dass ich auch gesünder bleibe und länger lebe oder auch im höheren Lebensalter einen besseren Lebensstandard habe. Und diese ersten 3 Geschenke, die mache ich mir eigentlich alle selber. Also mir schmeckt's, ich fühle mich wohl, ich bin gesund. Die nächsten 4 Geschenke, da geht es schon in eine weitere Dimension, weil beim 4. Geschenk sind wir bei dem Thema Liebe und Empathie. Was meine ich damit? Also wenn wir uns in der Welt anschauen, da gibt es auch in der Physik das Resonanzgesetz. Was ich rausschicke, kommt wieder zu mir zurück. Wenn ich also in meinem Leben mehr Liebe und Empathie haben möchte, dann muss ich das auch rausschicken, muss mich entsprechend verhalten. Naja, und wenn man sich jetzt die Massentierhaltungen zum Beispiel anschaut, wo dann die Tiere auf engstem Raum gehalten werden, auch das Schlachten ist nicht gerade sehr gewaltlos. Also es ist ziemlich schlimm, was da alles passiert, wenn man sich das anschaut. Also wenn ich das mir sparen kann, dann habe ich diese Gewalt auch nicht rausgeschickt, dann kriege ich die auch nicht zurück. Das heißt, wenn ich da Liebe und Empathie zeige den Tieren gegenüber, dann kriege ich das auch vermehrt in meinem Leben zurück. Und das 5. Geschenk ist dann das, was uns alle betrifft, nämlich derzeit ist es so, dass wir sehr, sehr viele Ressourcen des Planeten nützen um unsere Nahrungsmittel herzustellen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine gewisse Kalorienmenge an Nahrungsmittel herstellen möchte, wenn ich das rein pflanzlich mache, sagen wir, okay, das wäre jetzt 100%, versus wenn ich jetzt Rinderzucht betreibe auf der gleichen Fläche, dann habe ich nur 3% derselben Kalorien. Das heißt ungefähr Faktor 30 weniger Kalorien bei gleicher Fläche, beziehungsweise ich muss 30 mal mehr Fläche haben, um die gleichen Kalorien zu erzeugen. Und das heißt viel, viel Landbedarf. Warum werden die Regenwälder im Amazonas abgeholzt? Nach wie vor übrigens. Ungefähr die Fläche der Wiener Innenstadt alle 5 Stunden. Ja, also muss man sich mal vorstellen. Das sind so 180 Quadratmeter pro Sekunde. Werden ständig nur im Amazonas vernichtet. Das dient hauptsächlich über 90% der Fleischzucht. Entweder werden da Rinder hingestellt, die auf der Wiese dann grasen statt dem Regenwald, oder es werden Sojabohnen angebaut, die dann oft Gentechnik verändert, den Schweinen gegeben werden zum Essen. Also das ist etwas, was man mit unterstützt, wenn man mehr Fleisch isst, und ist die Frage, ob man es wirklich will. Oder zum Beispiel die Rinder produzieren auch sehr viel Methangas. Das ist ein viel schlimmeres Treibhausgas als CO2. Also die ganze Tierproduktion verursacht mehr Klimaveränderung als der ganze Verkehr weltweit zum Beispiel. Da gibt es ja Studien dazu, also das habe ich jetzt nicht erfunden, das kann man nachlesen.
Ja, ist ja Wahnsinn, Wahnsinn.
Oder auch Antibiotika, ne? Also wir wissen ja, wenn man Antibiotika einsetzt und also zu viel einsetzt, dann haben diese ganzen Krankheitserreger, gegen die Antibiotika mal wirken würden, Chancen, also die Bakterien, sich da zu vermehren und irgendwann immun zu werden gegen die Antibiotika. Und das heißt, je mehr die verwendet werden, obwohl es vielleicht gar nicht notwendig ist, desto mehr werden die Antibiotika unbrauchbar gemacht. Und 80% aller hergestellten Antibiotika werden in der Tierzucht verwendet, in der Massentierhaltung. Weil die würden das sonst gar nicht aushalten, die Tiere, die würden massenweise sterben. Also wir sind gerade dabei, sozusagen einerseits dort Krankheiten zu züchten und andererseits die Wirksamkeit unserer wirklich manchmal lebensnotwendigen Medikamente zu gefährden. Also eine tickende Zeitbombe, wenn man so will.
Es ist ein Wahnsinn, was wir Menschen quasi dann mit dem Planeten, mit der Welt machen, mit den Tieren und am Ende mit uns selber. Wie du sagst, eine tickende Zeitbombe. Es braucht uns nicht wundern, wenn dann immer Virus kommen, Pandemien kommen, weil wir immer näher an die Tiere ranrücken. Es alles ein bisschen in die falsche Richtung eigentlich geht, angefangen auch von der Überbevölkerung. Was gibt es da für Lösungen?
Die einfachste Lösung ist, den Anteil an vegetarischer oder noch besser veganer Ernährung zu erhöhen. Weil wenn man sich jetzt anschaut, von der ganzen landwirtschaftlichen Fläche, die wir derzeit als Menschheit auf dem Planeten nützen, ca. 80% dieser Fläche werden verwendet, um tierische Produkte herzustellen. Und die bringen ungefähr 17% der Kalorien, die wir als Menschheit zu uns nehmen. Der andere Teil der Fläche, diese 20% der Fläche, der wird verwendet, um wirklich pflanzliche Nahrungsmittel herzustellen, sei es jetzt Reis, Weizen, Salate, Tomaten, was auch immer. Und diese 20% der Fläche versorgen uns mit den restlichen 83% der Kalorien. Das heißt, so gesehen ernährt sich die Menschheit derzeit schon, kalorienmäßig gesehen, zu 83% vegan. Aber das Problem ist der große Flächenbedarf für diese 17% nicht vegan. Jetzt stellen wir uns mal reines Gedankenexperiment vor. Würden die Menschheit jetzt sozusagen umdenken und sagen, okay, alle essen jetzt vegan, das ist wirklich extrem gedacht, aber versuchen wir es mal, dann bedeutet das, ich brauche statt den 83% der Kalorien nochmal 17% dazu. Naja, da brauche ich statt 20% der landwirtschaftlichen Fläche vielleicht 25%. Dann habe ich mit den 5% mehr Fläche, also mehr als 100% der Kalorien erzeugt, die ich brauche. Das heißt, mit 25% der landwirtschaftlichen Fläche, die wir jetzt haben, könnten wir rein pflanzlich alle Kalorien abdecken, die wir brauchen. Oder anders ausgedrückt, wir könnten 3/4 der landwirtschaftlichen Fläche der Natur zurückschenken, anstatt die Natur, so wie wir es derzeit machen, Regenwälder, Abholz und so weiter zu zerstören. Das heißt, dieses Artensterben, was wir jetzt haben, aufgrund dieser Naturzerstörung, das könnten wir nicht nur stoppen, sondern auch umgekehrt, wir könnten der Natur wieder was zurückgeben. Also da sieht man, was für ein Riesenpotenzial in dem Thema steckt. Was esse ich heute? Das ist scheinbar eine kleine Entscheidung, hat aber massive Auswirkungen, speziell wenn das alle zugleich machen.
Es ist ein Wahnsinn und danke, dass du das so von dir gibst. Und diese Zahlen sind ja unwahrscheinlich, wenn man sich die mal auf ein Papier schreibt und man sagt, da muss man sich teilweise als Mensch schämen, wie wir umgehen mit dieser Welt. Es gibt sie nur einmal, wir sind auch nur zu Gast und es gibt nur einen Planet A und keinen Planet B, keinen Plan B. Das ist ja auch so, wie du gesagt hast, wo wir telefoniert haben. I can't breathe, dieser einprägende Satz aus Amerika, wo dieser Schwarzafrikaner leider umgebracht worden ist. Und er hat nichts anderes auch gesagt, als er kann nicht atmen. Und wie du auch mir gesagt hast, Daniel, auch Corona befällt die Lunge an. Das heißt, es nimmt uns es macht uns das Atmen schwer. Und zugleich sagst du auch, wir machen nichts anderes, als den Planeten quasi die Lunge zu verletzen.
Genau. Durch dieses Abholzen der Regenwälder zerstören wir natürlich die grüne Lunge des Planeten. Und der Planet kann so gesehen nicht mehr atmen. Und in Analogie dazu passiert es uns genauso, dass wir dann auch nicht mehr atmen können. Also solche Zusammenhänge meiner Meinung nach sind nicht rein zufällig, sondern in dieser symbolischen Deutung steckt auch die Möglichkeit, dass man einen Sinn dahinter versteht, warum das passiert, beziehungsweise wo man auch auf andere Ebene ansetzen kann, um zu schauen, was ist die Ursache und nicht nur jetzt auf einfach eine kausale Ebene kann man sagen, ja, okay, ein Virus, aber da gibt es noch andere Ebenen und andere Ursachen und ich glaube, das hängt auch damit zusammen.
Auf jeden Fall kann ich unterschreiben oder dir auch recht geben, diese jetzige Pandemie, deswegen betrifft sie ja nicht nur uns in Österreich oder in Europa oder in Asien, sondern die ganze Welt, die einmal zu Hause eingesperrt war. Und und umsonst betrifft es auch nur den Menschen, den Verursacher und nicht die Tiere und nicht unseren wunderbaren Planeten. Und es hat ja damals auch dieses schöne Bild gegeben, wo wir eingesperrt waren in den Fenstern und die Tiere quasi uns beobachtet haben. Einmal diese umgekehrte Variante, was ich auch sehr, sehr ergreifend fand.
Ja, in der Symbolik steckt ja auch sehr viel drinnen. Weil wenn wir uns anschauen, wie gesagt, die Regenwälder werden abgeholzt in erster Linie für die Tierzucht. Und da geht es vor allem um die Massentierhaltung. Was passiert mit den Tieren? Die werden auch eingesperrt. Ja, die haben quasi auch keine Möglichkeit rauszugehen. Das ist genauso, was uns jetzt auch passiert. Wir werden eingesperrt, so quasi in der Heimquarantäne oder wir haben einen Lockdown. Das heißt, genau das, was wir den Tieren antun und genau das, was wir dem Planeten antun, erleben wir am eigenen Leib. Jetzt kann man sich fragen, okay, essen wir einfach weiter wie bisher, ist ja eh egal, oder vielleicht ist das eine Gelegenheit zum Nachdenken, vielleicht ist es eine Gelegenheit, dass ich eine kleine Entscheidung anders treffe, nämlich bei dem, wie ich mich dreimal am Tag entscheide zu essen. Und wenn wir das in der Masse machen, wir haben dieses Problem als Masse verursacht, dann können wir es auch wieder als Masse lösen. Also alle gemeinsam.
Du siehst eigentlich, wir sind alle, vielleicht viele noch blind, weil wir uns mit diesen Zahlen von den Instituten beschäftigen, wie viele Infektionen wir haben und ob die Zahlen rauf und runter gehen wie in der Börse, uns beschäftigt nichts anderes. Und auch die höchsten Politiker denken nur in diese Richtung und sind nur mit diesen Zahlen beschäftigt, sehen aber nicht das große Ganze, diese tickende Zeitbombe, die du auch erwähnst. Jetzt bist du dieser Guru, dieser Weltguru, auf den hören jetzt 80% der Menschen. Was für einen Tipp gibst du und was sagst du, was wir zu tun haben? Was würdest du sagen, ist die Chance für uns, eine Chance für den Menschen, jetzt richtig zu handeln, jetzt etwas zurückzugeben, um für uns, vor allem für den Planeten, die Tiere und für unsere Nachkommen, richtige Entscheidungen zu treffen?
Also wenn ich jetzt so ein Guru wäre, wie du sagst, wo 80% der Menschen auf mich hören, das Erste, was ich sage...
Die müssen auch auf dich hören und die werden auf dich hören.
Das Erste, was ich sagen würde, ist, bitte fangt an, selbst zu denken, macht selbst eure Prüfungen und Entscheidungen und hört nicht blind auf das, was ich sage. Weil ich glaube, das ist etwas, was einfach wirklich notwendig ist, dass jeder Einzelne sozusagen aufwacht und einmal hinschaut und nachdenkt, ob das wirklich so ist, wie er es will. Weil ich glaube, solange wir einfach blind irgendwelchen Gurus oder Führern nachlaufen, ohne selbst uns ein Bild zu machen und ohne selbst nachzudenken und ohne uns selbst mit unserem eigenen Herzen zu verbinden, werden wir immer Gefahr laufen. Irgendwann kommt der falsche Guru und dann laufen wir schon in die falsche Richtung. Und wir müssen irgendwann anfangen, erwachsen zu werden und einfach die Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen und zum Beispiel eben nicht nur auf eine Meinung hören, sondern sich unterschiedliche Meinungen anhören. Also zum Beispiel das Thema Krankheit, was wir vorher gerade hatten. Ja, also da gibt es auch ein tolles Buch Krankheit als Symbol von Rüdiger Dahlke, der einfach aufzeigt, wie Krankheiten Symbole sind auch für andere Zusammenhänge. Also ich würd alle Menschen einladen, einfach sich zu öffnen und einmal zu schauen, was gibt es denn noch alles außerhalb des Tellerrandes, den sie bisher hatten, und die einzelnen Sachen zu prüfen und das Gute zu behalten und das, was nicht so funktioniert hat, wieder wegzulassen. Also das wäre meine Empfehlung. Und noch etwas, ich würde empfehlen, dass die Menschen sich mehr miteinander vernetzen, weil ich glaube, in absoluten Zahlen gibt es ganz, ganz viele Menschen, die selber denken und autonom Entscheidungen treffen. Und je mehr sich diese Menschen auch so quasi kennen und vernetzen und sich gegenseitig gute Dinge sagen und mitteilen, desto schneller werden wir vorankommen. Also ich bin da wirklich für Offenheit und Transparenz. Ich glaube, das und Vernetzung, das hilft uns, glaube ich, sehr, gerade in der jetzigen Situation.
Wow, das waren zwei wunderbare Diamanten, die du da mitgibst. Danke dir. Und was dich sehr sympathisch macht, ich habe dir diese Bühne gegeben als Guru. Und du hast sie eigentlich dann zurückgespielt auf den einzelnen Menschen und hast gesagt, ihr braucht es auf keinen Guru hören, wacht selber auf und hört auf euch. Das ist ganz eine geile Message. Das muss ich sagen, Hut ab, Christian. Mega. Danke für den Support an myuwe.com, das coole und clevere Gesundheitsportal. Für mich, für dich, für uns alle. Lass dich inspirieren. Muss ich kurz, ich habe dich ein bisschen abgelenkt, gell? Wir waren bei diesen 7 Geschenken. Und bei 7 Geschenken sind wir gewesen, glaube ich, das Liebe war die Nummer 5. Nummer 4, Entschuldigung.
Die 4 war genau Liebe und Empathie und Nummer 5 war eigentlich, ich habe es gar nicht benannt, das war globale Heilung.
Globale Heilung?
Weil wenn wir unsere Ernährungsgewohnheiten ändern, in ich sage mal mehr, man muss nicht sofort komplett umsteigen, einfach mehr vegetarisch und vegan, dann haben wir schon einen Schritt in die richtige Richtung getan.
Ja, und 6 und 7?
Ja, das 6. Geschenk, das hat was mit inneren Frieden zu tun. Wenn man nämlich so Dinge isst, die für den Körper gut und leicht verdaulich sind, wo auch keine Angst gespeichert ist, also jetzt im Gemüse zum Beispiel versus im toten Fleisch, dann hat man auch mehr innere Ruhe in sich. Und man kann das auch noch optimieren. Da gibt es sozusagen ein paar Lehren aus dem Chinesischen oder aus dem Ayurveda, wo man sagt, okay, du bist der und der Typ, dann ist für dich das und das passend. Also man kann diese innere Ruhe, die eh schon mehr da ist, mit dem veganen und vegetarischen Essen kann man auch noch verstärken. Zum Beispiel im Sommer, wenn es heiß ist, da wird man dann eher was Kühlendes essen vielleicht. Also Gurke, Joghurt, Melone. Und im Winter, wenn es kalt ist, wird man eher was Wärmendes essen, sowas mit Zimt vielleicht oder mit Nelken oder mit Kardamom. Also das fühlt man dann eh auch, wenn man es isst. Aber jedenfalls dieser innere Friede, der ist einfach als Basis sehr wichtig, einerseits für mehr inneres Glück und auch als Basis für, ein großes Wort, für Weltfriede. Weil wenn der Friede nicht in uns anfängt, wie soll er sich dann im Außen manifestieren? Das habe ich übrigens nicht erfunden, das hat auch schon Gandhi gesagt. Der Dalai Lama war das. Der Dalai Lama war das, dass so quasi der Friede in uns anfangen muss. Und ja, hat man auch gleich mit dem Essen mit abgedeckt. Und was noch mit dem inneren Frieden kommt, ganz wichtig, auch für die Autonomie, dadurch habe ich auch mehr Zugang zu meinem 6. Sinn, zu meiner Intuition, zu meiner inneren Weisheit, weil das kommt eben aus der Ruhe, aus der Stille, wo ich dann einfach dieses Gefühl habe, okay, ich weiß, genau so ist es. Und das hilft einfach, also der innere Friede hilft auch dabei. Ja, und das siebente Geschenk, jetzt kann man sich die Frage stellen, was soll es denn dann noch geben? Ne? Da haben wir schon sechs so tolle Geschenke. Ja, nämlich,
da ist das schon so Thema
der spirituellen Entwicklung. Also man kennt das einerseits aus den, ich sage mal, eher östlichen Traditionen, aus Indien kommend, dass die auch das vegetarische Essen empfehlen. Weil wir sind halt in diesem Körper, aber ich behaupte, wir sind nicht nur der Körper. Also da gibt es auch jede Menge Bücher über Reinkarnationserfahrungen oder über Nahtoderfahrungen. Also es gibt wirklich auch wissenschaftlich gut recherchierte Berichte über Menschen, die sich an frühere Leben erinnern können und solche Dinge. Oder die in einem Nahtodzustand in ganz anderen Gebäuden Dinge wahrgenommen haben, die sie gar nicht hätten wissen können und so. Also wir sind, glaube ich, eher, wir sind Bewusstsein und Seele und haben einen Körper, aber wir sind nicht der Körper. Und das ist ein, ja, ich sage mal, die ganze spirituelle Entwicklung basiert eigentlich darauf, dass wir uns wiedererkennen. Wer sind wir eigentlich oder wer bist du? Ja? Und das ist eigentlich eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, aber eine sehr wichtige Frage. Und ja, diese vegetarische und vegane Ernährung, ich sage jetzt mal kurz gewaltfreie Ernährung, also speziell bei vegan, die hilft schon auch, das mehr zu erkennen, weil da eben durch diese innere Stille, innere Ruhe auch mehr Platz für Bewusstsein ist, unterstützt auch beim Meditieren, dass man einfach da mehr erkennen kann, als man jetzt nur eben mit den fünf Sinnen wahrnehmen kann.
Das heißt,
also eine super Basis für spirituelle Entwicklung.
Ja, das heißt, Christian, du, weil du dich auch sehr viel beschäftigst und sehr offen bist, sehr open-minded, sage ich jetzt einmal, und eigentlich, man kann gar nicht sagen, dass du dich in irgendetwas widmest, sondern du bist für alles offen und holst dir alles, wenn es passt, und du hast zu allen den Zugang, alles zur richtigen Zeit sozusagen für dich. Das sagt dir dein Körper, Geist und Seele, wann du was abrufst für dich oder wann du dich für was interessierst, oder? Wann ist Zeit für Deck, wann ist es Zeit für Klima, wann ist Zeit für Yoga und wann ist Zeit für deinen sechsten Sinn? Und im Ganzen ist es alles eines, oder? Mit dem Spirituellen auch, weißt, auf deiner höheren Ebene, weil es gibt ja den fünften Sinn, es gibt den sechsten Sinn. Gibt es dann den siebten Sinn eigentlich auch noch, weil du die Zahl sieben auch genannt hast? Der müsste ja dann noch einmal drüber stehen, oder? Oder ist das dann das Allmächtige? Glückseligkeit.
Gute Frage. Also da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ja? Also ich würde mal sagen, eigentlich müsste das über den sechsten Sinn schon ausreichen, dass man dann die Dinge wahrnimmt, die man sonst nicht wahrnimmt, also quasi einen Zugang zu anderen Welten hat. Der siebte Sinn, also wir haben ja sieben Chakren nach der indischen Lehre, also sieben Energiezentren. Und das siebte Chakra, das ist da oben ganz auf der
Krone,
Kopf, wo die Fontanelle ist, Kronenchakra. Und das ist dann schon eigentlich die Verbindung im Großen und Ganzen. Ob man das jetzt mit einem siebten Sinn in Verbindung bringen kann, kann sein, weiß ich nicht, weiß ich zu wenig. Aber ich glaube, wenn wir mal beim sechsten Sinn, das wäre so das Halschakra, das gehört auch zum Verstand dazu, und fünfter Sinn war Hals mit Verstand und sechster Sinn eben die Intuition, dann beim dritten Auge, wenn wir dort einmal uns aufhalten, dann haben wir schon sehr viel erreicht, glaube ich.
Okay.
Abgesehen davon, dem emotionalen Chakra, also diesen Herzchakra, das ist das vierte Chakra, dem entspricht auch die Emotion und Empathie. Also auch da, glaube ich, sind wir immer noch am Lernen und dazugewinnen. Also sowohl bei Herz, bei Verstand, als auch bei Intuition gibt es noch viel für uns als Menschen zu lernen und zu entdecken. Und schauen wir mal, ob es dann noch einen siebten Sinn gibt.
Ja. Christian.
Aber zu der anderen Frage noch, wie das so in mein Leben kommt. Also ich glaube, viele Dinge, die im Leben passieren so quasi von selber. Also die hat man jetzt nicht bewusst gesteuert. Die Frage ist, wie gehe ich mit einer Situation um, wenn ich jetzt irgendwas Neues erlebe, irgendeine neue Person kennenlerne, ein neues Thema kennenlerne. Wie offen gehe ich mit dem um? Man kann das immer abblocken, sagen, interessiert mich nicht, habe keine Zeit oder sonst was. Oder man kann sich dem öffnen. Und ich glaube, ein gewisser Grad an Öffnung ist ganz gesund. So viel, was man halt verarbeiten kann und so viel, was man halt auch Selbstvertrauen hat, dass man damit umgehen kann. Also man sollte sich nicht überfordern mit neuen Dingen, aber alles abblocken ist auch keine gute Lösung. Also ich glaube, da muss jeder so den Weg der Balance für sich herausfinden. Und dann ist man schon auf einem guten Weg, nämlich dass man selbstgesteuert, autonom, auch diesen Weg der Balance sich wählt.
Cool. Ich habe jetzt noch ein paar ganz wichtige offene Fragen auch. Und ich glaube, wir werden auf jeden Fall irgendwann einmal einen zweiten Podcast machen, unbedingt mit dir, weil es so super spannend ist. Das machen wir dann, wenn wir uns einmal wieder treffen können. Jetzt frage ich dich einfach ein paar Fragen, Christian. Und du kannst auch sehr gerne kurz, knackig antworten, wie du willst. Dafür habe ich ein paar nette Themen noch. Was gibt es noch für Tipps von deiner Seite, Büchern lesen, wo du sagst, Daniel, das musst machen, das musst lesen, diesen Film musst du anschauen, das hilft euch alle ein bisschen weiterzudenken.
Ja, nachdem wir viel über das Thema Ernährung gesprochen haben, der Film Game Changer, der vor ein, zwei Jahren erschienen ist, der ist, finde ich, sehr gut gemacht. Den würde ich empfehlen, mal zu schauen. Oder zum Thema Ernährung gibt es auch einen super Film, der ist schon etwas älter, Gabel statt Skalpell.
Liest du viel? Bist du ein Buchleser?
Ja, also
Hörbücher.
In letzter Zeit auch gerne auch Hörbücher, genau. Zum Beispiel gibt es ein Buch, das heißt The Surrender Experiment. Gibt es auch als Hörbuch. Gehört. Von einem amerikanischen Autor, sehr spannend anzuhören. Und kann ich sehr empfehlen. Oder auch als Hörbuch habe ich kürzlich gehört, auch auf Englisch, von einem Yogi, vom Radhanathaswami, das Buch A Journey Home. Gibt es als Lesebuch natürlich auch, aber auch als Hörbuch. Sehr gut gemacht, er spricht es selber als Hörbuch. Das fand ich auch sehr inspirierend. Ja, und aus meiner Jugend noch ein Tipp, das habe ich mit 15 Jahren gelesen, hat mich damals sehr fasziniert, die Bücher von Joseph Murphy zum Thema positives Denken. Also da gibt es zum Beispiel so Bücher wie Die Macht ihres Unterbewusstseins oder Die Kraft ihrer Gedanken, wo einfach aufgezeigt wird, dass wir durch unsere Überzeugungen, durch unsere Glaubenssätze und unsere immer wieder wiederholten Gedanken und Gefühle unser Leben kreieren. Also dass wir dann enormen Einfluss haben über das, was wir denken und fühlen. Und
ist das der so wie der Dispenser?
Ja, genau.
Joe Dispenser?
Ja,
genau. Mhm. Hast du das Dings auch gelesen, Christian? Stealing Fire?
Nein, habe ich nicht gelesen.
Boah, ich schick dir dann noch den Link. Stealing Fire, ein Megabuch. Genau dein Thema, was du auch ansprichst. Mhm. Würde ich dir dann gerne das Buch schicken.
Oder für Esoteriker auch zum Beispiel ganz gut. Für die aktuelle Zeit von der Christina von der Reyen, das Buch. Das Letzte, was rausgekommen ist. Am Ende ist alles gut.
Okay, das eine gute Botschaft von dir.
Dann noch für Leute, die sich mit Essen beschäftigen wollen. Food Yoga, auch sehr spannendes Buch, das ein bisschen die auch spirituellen Hintergründe zum Thema Ernährung zeigt.
Danke, geil.
Und ja, was habe ich noch? Zum Beispiel für diejenigen, die sich für Finanzmärkte interessieren. Da gibt es von Jack Schwager eine Serie von Büchern, die heißt The Market Wizards. Die sind auch sehr spannend zu lesen, wo er Leute interviewt hat, die sehr, sehr erfolgreich an den Finanzmärkten gehandelt haben. Und man kann da verstehen, wie die denken, wie die ticken, auf was die achten. Also sehr spannend, auch die Persönlichkeiten dahinter zu sehen.
Okay, du, jetzt kriegst du eine andere Frage noch dazu, weil es gerade passt. Ich folge dir auf Twitter und auf der einen Seite mit vegan und spirituell postest du sehr viel über Bitcoins. Mhm. Jetzt frage ich mich immer und viele fragen sich selber, Bitcoin, ja, nein, zu spät. Kannst du mir das irgendwie in so einem kleinen Paket nahebringen, weil du eigentlich ein positiver Befürworter bist für Bitcoins?
Genau. Ja, also ich bin ein Befürworter der Originalversion von Bitcoin, also das, was im Bitcoin White Paper steht und was auch am Anfang die Bitcoin-Version war. Inzwischen gibt es drei Versionen von Bitcoin. Ich bin nach wie vor ein Befürworter der Originalversion. Die heißt jetzt Bitcoin SV, also SV steht für Satoshi's Vision, weil da dieses White Paper von Satoshi Nakamoto geschrieben wurde. Oder BSV abgekürzt. Warum? Für mich ist das eine wunderbare dezentrale Datenbank, weil in jedem Datenblock, der da abgelegt wird, solche Blöcke entstehen im Durchschnitt alle 10 Minuten, in jedem Datenblock kann also im Prinzip jeder Daten ablegen. Das können Transaktionen sein, dass man Geld von A nach B schickt, das können aber auch Videos sein oder Musikdaten oder Texte oder verschlüsselte Daten, was auch immer. Ja. Und das hat ein enormes Potenzial, weil dadurch hat man eine Datenbank, die rückwirkend niemand mehr ändern kann. Das, was in einem Block abgespeichert wurde, das kann man dann 10 Blöcke später oder irgendwann später nicht mehr ändern. Also auch man selber kann es nicht mehr ändern. Das heißt, man kann es reinschreiben und das bleibt dann quasi wie in Stein gemeißelt auf ewig drinnen. Das hat den Vorteil, dass man dadurch das auch als Geldsystem verwenden kann. Und es hat den Vorteil, dass man es als Backup verwenden kann, dass man sowas wie Pressefreiheit umsetzen kann. Und das Schöne an der Originalversion von Bitcoin SV, ist eben, dass die Transaktionsgebühr nach wie vor extrem gering ist, nämlich im Bereich von Hundertstel Cent. Ja? Und das ist entscheidend aus meiner Sicht, weil ich brauche keine Kryptowährung, wo ich mit $8 Geld herumschicken kann. Dann mache ich es über ein Bankkonto oder über PayPal, da brauche ich keine Kryptowährung. Das ist keine Innovation aus meiner Sicht. Oder wo die Blockchain voll ist, weil einfach kein Platz mehr ist, weil die Blöcke zu klein sind. Nein, das ist keine Innovation. Ich brauche eine Kryptowährung, die große Blöcke machen kann und ganz, ganz günstige Transaktionen anbietet und darüber hinaus auch die Möglichkeit hat, sowas wie digitale Verträge, so Smart Contracts zu machen. Und all das funktioniert potenziell alles auf Bitcoin SV. Bitcoin SV gibt es aber erst als Fork von dem Bitcoin seit ungefähr 2 Jahren. Und das heißt, da ist jetzt erst ganz, ganz vieles im Entstehen, da wird ganz viel entwickelt. Das werden wir dann die nächsten 2-3 Jahre massiv sehen. Da entsteht eine ganz neue Art, wie man mit dem Internet umgehen kann. Und das finde ich sehr spannend. Und es gibt vor allem auch den Usern wieder die Macht in die Hand zurück. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Account habe bei Facebook, dann hat Facebook alle meine Daten und ich habe sie nicht. Wenn ich aber zum Beispiel sage, ich erstelle mir eine Identität auf der Blockchain, die ich selber verwalte und die verwende ich dann für gewisse Services, dann habe ich die Kontrolle in der Hand. Und ich glaube, das ist was sehr, sehr Spannendes und da werden sich noch viele Anwendungen ergeben. Also das sind so meine Ideen dazu. Ja, und obendrein, weil es halt auch jetzt noch sehr, sehr aus meiner Sicht tief bewertet ist, glaube ich auch, ist das ein langfristig interessantes Investment für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Mit großen Schwankungen zwar, aber mit viel Potenzial. Aber bitte nur auf eigenes Risiko investieren.
Also dann könnte ich jetzt eigentlich, bin ich noch nicht zu spät dran, es wäre ein guter Zeitpunkt jetzt auf eigenes Risiko, mich in dieser Welt ein bisschen zu verankern.
Meiner Ansicht nach ja, aber man sollte auch nicht da Hals über Kopf alles investieren und reinspringen, sondern ich sage mal so 1-5% des Gesamtvermögens, das man hat, zu investieren, da ist man auf einer recht sicheren Seite, weil wenn ich 1-5% meines Vermögens verliere, bin ich noch lange nicht pleite. Aber andererseits, wenn der Kurs deutlich steigt, wie er bei Kryptowährungen sehr, sehr schnell und sehr stark steigen kann, dann habe ich auch mit 1%, wenn sich das verzehnfacht hat, ziemlich Freude.
Oder ich nehme das Geld her, das ich jetzt im letzten Jahr an Urlauben und Restaurantbesuchen und Partys nicht ausgegeben habe, investiere ich das jetzt zumindest einmal.
Zum Beispiel, ja.
Clevere. So, jetzt zum Finale noch 2 Fragen. Das Healy-Gerät hinter dir habe ich mir auch bestellt. Mhm. Was hat das auf sich? Was hast du damit zu tun, wenn ich da so fragen darf?
Also ich habe diese Technologie das erste Mal entdeckt 2007 und habe dann mit dem ursprünglichen Gerät, also das läuft dann am Time Waver, habe dann
das
Therapeutengerät ist, habe dann auch damit experimentiert selber, verschiedene Sachen ausprobiert, also speziell mit dem Informationsfeldteil und später auch mit dem Mikrostromteil. Einfach weil ich neugierig bin und weil mich solche Dinge interessieren. Außerdem habe ich auch biomedizinische Technik in der HTL gelernt. Ja, und als ich entdeckt habe, wie super und wie toll das funktioniert, habe ich dann das nicht mehr selber angewandt, sondern habe dann auch die Gelegenheit genützt, als ich dann vom Gründer von Markus Schmicke gefragt worden bin, ob ich mich nicht am Unternehmen auch beteiligen möchte finanziell. Und seither sind wir auch Partner bei Healy und bei Timewaver. Das heißt, ich bin Miteigentümer der Gesellschaft. Und warum fasziniert es mich so? Also das Gerät, dieser Healy, funktioniert auf 2 Ebenen. Einerseits über Mikroströme mit speziellen Frequenzen und andererseits über die Auswahl der Frequenzen, über das Informationsfeld. Das geht über einen Quantensensor. Und das macht das Gerät sehr einfach in der Bedienung. Und ich sage mal, die Ergebnisse sind erstaunlich. Ja? Also wenn wir haben das gecheckt in verschiedenen Tests, wenn also zum Beispiel jemand 10 so Anwendungen gemacht hat mit dem Heli, ungefähr 90% der Leute haben deutlich positive oder positive Effekte erlebt. Ja? Das kann jetzt in verschiedenen Bereichen sein. Das kann man verwenden, um mehr Energie zu haben, um in der Nacht besser schlafen zu können. Es gibt auch Programme, die medizinisch relevant sind, für Schmerztherapie zum Beispiel, um Schmerzen zu reduzieren. Also gibt es auch viele von Anwendungen. Und das Schöne ist, dass das immer neue Technologie ist, die eben über Frequenzen und Informationsfeld arbeitet und damit auf einen viel feinstofflicheren Bereich ansetzt, als das jetzt, jetzt sage ich mal, chemische Präparate machen können. Und da gibt es inzwischen auch viele, viele Papers, viele wissenschaftliche Arbeiten, die den Effekt von unterschiedlichen Frequenzen zeigen. Und das ist, würde ich sagen, eine Art neue Technologie, die uns helfen kann, ein bewussteres, gesünderes Leben zu führen. Und ich finde es einfach gut, nicht nur gesund zu ernähren und bewegen zu machen, sondern auch auf anderen Ebenen, zum Beispiel durch den Heli oder durch Nahrungsergänzungen, einfach zu schauen, dass man gesund bleibt und nicht erst dann was tut, wenn man schon krank ist und dann zum Arzt läuft.
Gute Message. Das war, glaube ich, ein gutes Abschlusswort auch, dass man eigentlich vorher schon sich kümmert und vorher was tut, bevor man krank wird. Und ich habe das bestellt, das Gerät, werde viel Freude haben. Wir haben das große Paket genommen, plus das für die Tiere auch dazu. Meine Familie war natürlich gleich hin und weg, als ich da mal diese Gesichtsauslesung gemacht habe, was daraus kommt. Und danke, dass ich jetzt wunderbar, das ist alles, deswegen, ich sage, im Leben gibt es keine Zufälle. Deswegen sehe ich jetzt das Gerät an dir und mega. Eine private Frage noch. Weil es steht ja auch, du lackierst dir die Fingernägel immer sehr gerne und hast jetzt heute auch eine geile Farbe. Darf ich es fotografieren auch?
Ja, von mir aus.
Ja, ich find's cool. Ich find's cool, weil ich werde es uns ins Internet stellen. Ist auch deine Lieblingsfarbe mit Hemd und Rosa auch?
Wechselt, ja. Also momentan wechselt. Mag ich es ganz gern, aber zum Beispiel die Kiesblau finde ich auch super, aber mehr im Sommer.
Christian, ist das ein Tick von dir oder hat es was auf sich, irgendetwas, ein geheimnisvolles, spirituelles, einen Wert für dich, weil du das machst oder dass du es machst?
Also ich glaube, dass in unserer Gesellschaft diese Bewertung des, sage ich mal, archetypisch männlichen und archetypisch weiblichen Prinzips nicht gleichwertig ist. Aus meiner Sicht soll es aber gleichwertig sein. Ja? Also ich sehe also den Wert von Männern und Frauen ist gleich an. Ja? Und wir haben unterschiedliche Qualitäten. Und wenn man sich jetzt die Mode anschaut und das Gewand, dann gibt es bei den Frauen irrsinnig viel Auswahl, was die alles anziehen können. Und wenn man bei der Männermode schaut, das ist alles sehr, sehr limitiert und eingeschränkt. Und ich sehe ehrlich gesagt nicht ein, warum wir Männer uns so limitieren lassen im Bereich Mode und Gewand gegenüber den Frauen. Ja? Es gibt viele Bereiche, wo die Frauen sich limitiert fühlen gegenüber den Männern. Aber der Bereich, da sind die Frauen eindeutig bevorzugt. Da geht jede Farbe, jeder Schnitt. Ja? Und bei den Männern wird irgendwie so fast eine Art Uniform unbewusst verlangt. Und ja, und deshalb finde ich, warum soll man nicht auch als Mann sich trauen, die Nägel zu lackieren? Ich tue damit niemand anderen weh und mir gefällt es optisch und ich finde es ein ganz gutes Statement auch, um zu sagen, okay, also ich möchte authentisch leben, auch wenn das nicht unbedingt immer den Gesellschaftsnormen entspricht, solange ich damit nicht die Freiheit von anderen einschränke oder gefährde.
Ja, ich glaube, mit dieser Einstellung bist du auf jeden Fall ein positiver Vorreiter für die neue Gesellschaft, für die neue Zeitrechnung, die jetzt beginnt, auch für die Frauen, dass wir Menschen alle auf eine Ebene kommen, dass es nicht gibt, die Frauen und Gleichberechtigung und Mehrwert, sondern eigentlich genauso, wie du es vorlebst.
Beim vierten Geschenk sind wir bei dem Thema Liebe und Empathie. Das fünfte Geschenk ist dann das, was uns alle betrifft. Derzeit ist es so, dass wir sehr, sehr viele Ressourcen des Planeten nützen, um unsere Nahrungsmittel herzustellen. Nummer 5, das war globale Heilung. Wenn wir unsere Ernährungsgewohnheiten ändern in, ich sage mal, mehr, man muss nicht sofort komplett umsteigen, einfach mehr vegetarisch und vegan, dann haben wir schon einen Schritt in die richtige Richtung getan. Das sechste Geschenk, das hat was mit inneren Frieden zu tun. Siebte Geschenk, jetzt kann man sich die Frage stellen, was soll es denn dann noch geben? Ne? Da ist das das Thema der spirituellen Entwicklung.
Lieber Christian, mit dir hat man eine besondere Person gefunden, der den wunderbaren Lebensmix, quasi den Mastermix aus seinem besonderen Lifestyle, Work-Life-Balance, Life-Change, Crazy Coolness und besonders deines bemühten Einsatzes für den Klimaschutz. Dazu noch Bitcoin-Trading und Startup-Invest. Es scheint, als würdest du in dieser Welt durch deine Art und Arbeit der Zufriedenheit und dem Glück sehr, sehr nahe sein. Danke für deinen Spirit und danke für diesen Podcast.
Ein großes Dankeschön geht raus an unseren Supporter, Chuvia. Coole Damen und Herren, Freizeit- und Loungewear. Die neueste Kollektion findet ihr jetzt auch online unter www.chuvia.com.
Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden. Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Sein Name dort? Entweder Daniel Stock oder Stockanotti. Danke dir. Danke dir. Und viel Spaß.